Der amerikanische Zukunftsforscher Alvin Toffler sagte im Jahr 1980 voraus, im 21. Jahrhundert werde Einsamkeit ein so weit verbreitetes Gefühl sein, dass man damit gut Geld verdienen kann. Einsamkeit, so sagte er, wird ein wichtiger Wirtschaftsfaktor im 21. Jahrhundert. Sein deutscher Kollege Horst Opaschowski sagte ebenfalls in den 1980ern, dass wegen der grassierenden Einsamkeit im 21. Jahrhundert ganz neue Berufsgruppen entstehen werden. Zuhörer von Berufswegen, Vorleser, Geschichtenerzähler. Der bezahlte Profi wird den einfühlsamen Mitmenschen ersetzen. Es wird den Bodyguard für Friedhofsbesucher genauso geben wie den virtuellen Cybersex. Reiseveranstalter werden Singlereisen als Markt entdecken und das Telefon wird zum Psychophon. Für jedes Problem die richtige, vorab installierte Rufnummer mit 24-Stunden-Service. Sein Urteil über das 21. Jahrhundert ist vernichtend. Der mitmenschliche Kontakt wird immer mehr gesucht, aber immer weniger gefunden. Weil das Ego stärker wird, kann sich der sozialfähige Mitmensch kaum behaupten. Die Zahl der Kontakte in Beruf und Freizeit wird zunehmen, aber der mitmenschliche Umgang immer mehr fehlen. Was denken Sie? Haben diese Zukunftsforscher recht behalten? Wir sind nun immerhin schon 11 Jahre im 21. Jahrhundert. Erleben wir das heute, was Sie vorausgesagt haben? Jedenfalls ist Einsamkeit für viele Menschen wirklich ein großes Problem. Ich habe das gemerkt in den Wochen vor diesem Gottesdienst. Noch nie hatte ich vor einem Gottesdienst anders mit so vielen Menschen Kontakt über das Thema des Gottesdienstes. 21 Mailkontakte, Anrufe, Besuche waren es zum Thema Einsamkeit. Und nach diesen Gesprächen und Kontakten habe ich den Eindruck, Einsamkeit ist unglaublich vielfältig. Es gibt kaum eine Lebenssituation, die nicht als Einsamkeit empfunden werden kann. Arbeitslosigkeit kann zu Einsamkeit führen, genauso gut aber auch Überarbeitung. Für viele Menschen ist Partnerlosigkeit ein Grund für ihre Einsamkeit, aber auch Familienmenschen kann es treffen. Mir sagte eine Frau um die 40, die Entscheidung für die Ehe war für mich eine Entscheidung in die Einsamkeit hinein. Und mit jedem Kind, das ich auf die Welt gebracht habe, geriet ich tiefer hinein. Als sie von Scheidung sprach, war ihr Mann völlig entsetzt und sagte, aber ich war doch die ganze Zeit immer für dich da. Und ich habe auch gemerkt, Einsamkeit kann sowohl positiv als auch negativ erlebt werden. Eine Situation, die den einen beklemmend niederdrückt, kann für den anderen erholsam sein, kraftschöpfend. Vor einigen Jahren gab es den Versuch, die positiv erlebte Einsamkeit mit dem Wort Alleinzeit zu beschreiben und so gegen die negative Einsamkeit abzusetzen. Aber das Wort Einsamkeit ist längst auch positiv besetzt. Zum Beispiel wirbt ein Reiseveranstalter: Entdecken Sie die Einsamkeit der schottischen Highlands. Hilfreicher ist da eine Unterscheidung, die uns die Psychologie anbietet. Das positive und das negative Erleben von Einsamkeit beschreibt die Psychologie, hier dargestellt nach der Psychologin Doris Wolf, deren Spezialgebiet Einsamkeit ist, durch 3 Formen von Einsamkeit. Erstens die momentane, vorübergehende Einsamkeit. Die Einsamkeitsgefühle wären da nur kurze Zeit und sind eine Reaktion auf äußere Umstände, wie beispielsweise einen Umzug, einen Krankenhausaufenthalt, Arbeitslosigkeit, den Auszug der Kinder. Ausgelöst durch diese Ereignisse verlieren wir den Kontakt mit uns vertrauten Menschen. Aber diese Phase der Einsamkeit ist nicht schädlich, sondern kann hilfreich sein, sich den neuen Umständen anzupassen. Wir bereiten uns mit dieser Einsamkeit vor auf eine neue Lebensphase mit neuen Herausforderungen. Zweitens, der langsame Rückzug. Hier ist das Einsamkeitsgefühl bereits Dauerbegleiter. Unsere Fähigkeiten, Kontakt aufzunehmen und uns mit anderen Menschen zu unterhalten, nehmen langsam ab. Wir verlernen, über Alltäglichkeiten zu reden. Aber auch diese Form muss noch nicht negativ sein, kann auch freiwillig gewählt sein, zum Beispiel bei einem längeren Aufenthalt im Kloster. Negativ wird dieser Rückzug, wenn er zur dritten Form überleitet, zur chronischen Einsamkeit. Die Einsamkeitsgefühle dauern dann Jahre. wir versteinern. All unsere Fähigkeiten, echten Kontakt aufzunehmen und aufrechtzuerhalten, sind verschwunden. Wir haben verlernt, Anerkennung anderen zu geben, aber auch selbst aufzunehmen. Andere wissen nichts mehr, mit uns anzufangen. Wir fühlen uns abgelehnt und unattraktiv und verlieren immer mehr das Vertrauen in unsere Fähigkeiten. Wir ziehen uns in die Isolation zurück und werden anderen gegenüber immer giftiger und ablehnender und gereizter. Und diese Einsamkeit, selbst diese Einsamkeit, kann im Extremfall auch von Familienmenschen erlebt werden. In einem Satz zusammengefasst, Einsamkeit kann hilfreich sein, aber sie darf nicht zur chronischen Einsamkeit werden. Ich möchte im Folgenden erzählen, wie die Menschen, die mit mir gesprochen haben, vor dem Gottesdienst anders mit ihrer Einsamkeit gelernt haben, umzugehen, auch mit der dunklen Seite der Einsamkeit. Und ich möchte von Dietrich Bonhoeffer erzählen. Wenn ich Rat suche, schaue ich oft bei ihm nach. Er ist der Namensgeber unserer Gemeinde und ich denke, das hat einen guten Sinn. Für mich als Pfarrer ist das eine Anweisung, aber auch für uns als Gottesdienstbesucher in der Dietrich Bonhoeffer Gemeinde eine Anlaufstelle. Was sagt eigentlich Dietrich Bonhoeffer zum Thema Einsamkeit? Dietrich Bonhoeffer wurde, wie sein Onkel und Biograf Eberhard Bethge schreibt, mit jeder Entscheidung seines Lebens einsamer. Als Teenager entschied er sich, Theologie zu studieren und Pfarrer zu werden. Seine Eltern haben versucht, ihm das auszureden. Der Vater war Professor für Medizin, ein berühmter Chirurg an der Berliner Charité. Und er war entsetzt. Mein Sohn will als Dorfpfarrer versauern. So wird seine Familie ihm fremd und er seiner Familie. Er entscheidet sich dann, nach der Ausbildung zunächst ins Ausland zu gehen. Heute ist das sehr angesagt, sogar gut für die Karriere. Aber in Nazi-Deutschland geht das gar nicht und dann schon gar nicht nach England. Und nebenbei lässt er auch noch viele gute Freunde für Jahre zurück. Wieder Jahre später entscheidet er sich zum Widerstand gegen Hitler. Da wird der Kreis der Freunde noch kleiner. Und dann entscheidet er sich darüber hinaus noch zum bewaffneten Widerstand gegen Hitler. Selbst die kleine Kirche im Widerstand, die Bekenntenkirche, lehnte das ab. Während sie für Menschen in den Gefängnissen der Nazis betete, wird Bonhoeffer von der Fürbittenliste gestrichen. So wird Bonhoeffer immer einsamer. Am Ende sitzt er die letzten Jahre seines Lebens im Gefängnis. Bonhoeffer hat in dieser Zeit in vielen Gedichten und Briefen angedeutet, wie er es geschafft hat, Einsamkeit zu bewältigen.
Lang gestreckt auf meiner Pritsche starre ich an die graue Wand.
Mit diesen Worten beginnt eines seiner Gedichte. Und das waren einige Jahre wirklich seine alltägliche Situation in einem Raum mit nur einem kleinen Fenster ganz oben, durch das er nie durchschauen konnte. Er konnte nie den blauen Himmel sehen, nie etwas Grünes sehen, sondern nur die graue Wand um sich. Sehen wir, wie ein Mensch in einer solchen Situation uns heute helfen kann, mit Einsamkeit umzugehen. Ich füttere also den Hauptteil meiner Predigt mit Aussagen von Dietrich Bonhoeffer und mit Aussagen von Ihnen, von Gottesdienst-Andersbesuchern. Ein interessanter Mix, wie ich finde. Und ich habe 6 Hilfen zum Umgang mit der Einsamkeit. Die erste Hilfe: ich halte äußere Ordnung. Stefan, ich muss mal husten. Hat gut geklappt, das haben wir geübt. Ich halte äußere Ordnung. Einsame stehen nämlich in der Gefahr. Ja, jetzt müssen sie auch alle husten. Typischer Theatereffekt. Gibt es auch im Gottesdienst. Einsame stehen in der Gefahr, sich selbst und ihre Wohnung zu vernachlässigen. Ein Gottesdienstbesucher sagt, ihm hilft in seiner Einsamkeit aufzuräumen und es schön zu machen. Selbst wenn mich heute niemand mehr besucht. Ich wasche ab. Eine schöne Decke auf den Tisch. Stell eine Kerze hin oder besorg eine Blume. Selbst wenn ich heute niemand mehr sehe, ich ziehe mich schön an. Selbst wenn ich alleine esse, ich mache mir was Gutes, weil ich es mir wert bin. Bonhoeffer schreibt:
Ich war manchmal in der Versuchung, morgens einfach nicht um 6 Uhr aufzustehen wie üblich, was durchaus möglich gewesen wäre, sondern länger zu schlafen. Ich habe mich bisher immer noch dazu zwingen können, das nicht zu tun. Es war mir klar, dass das der Anfang der Kapitulation gewesen wäre, dem vermutlich Schlimmeres gefolgt wäre. Und aus der rein äußerlichen und körperlichen Ordnung geht schon etwas Halt für die innere Ordnung aus.
Und deshalb hatte er auch einen strengen Zeitplan und er teilt diesen Zeitplan seinem Freund Eberhard Bethge mit, auch dass er den Ansporn hat, sich dran zu halten.
Morgens 6 Uhr aufstehen, dann kalt abwaschen. Turnübungen, Gymnastik, dann Bibel lesen, dann Literatur. Vor der Mittagspause Gebet.
Alles hatte seine konkrete Uhrzeit, seine Ordnung. Andere verzweifelten im Gefängnis. Sie hatten für die Einsamkeit stundenlang Zeit. Bonhoeffer nicht. Er hatte immer viel zu tun. Diese Äußerlichkeiten waren ihm eine Hilfe, ein Geländer, um nicht abzustürzen. Ein Gottesdienstbesucher sagt, zuerst dachte ich immer, ich habe nicht die Kraft, meine Küche aufzuräumen. Dann merkte ich, das Aufräumen der Küche gibt mir Kraft. Die zweite Hilfe, ich halte mich offen für die Nöte anderer. Bonhoeffer schreibt,
nichts ist verkehrter, als den Versuch zu machen, in solchen Zeiten des Verlustes und des Zurückgeworfenseins auf sich selbst, irgendeinen Ersatz für das Unersetzbare zu schaffen. Ich glaube, es ist gut, sich für Nöte anderer Menschen offen zu halten. Vor allem darf man nie dem Self-Pity, dem sich selbst bemitleiden, verfallen.
Selbstmitleid lag so nahe in seiner Situation und er war auch ein bisschen veranlagt in dieser Richtung. Er hat das mentalitätsmäßig mitgebracht. Self-Pittiness. Bonhoeffer hat es immer englisch ausgesprochen, um es sich vom Leibe zu halten. Gottesdienstbesucher haben das bestätigt. Das Schlimmste ist Selbstmitleid. Sie haben gesagt, ihnen hat geholfen, auf andere zuzugehen und zu fragen, wie geht's dir? Eine ganz einfache, unkomplizierte Frage, die auch Anfänger in der menschlichen Kommunikation stellen können. Auch wenn ich denke, dass ich doch derjenige bin, um den man sich kümmern müsste und der jetzt erzählen sollte von seinen Nöten, nachdem man sich erkundigen müsste. Ich frage andere und mache die Erfahrung, wenn ich anderen einfach zuhöre, geht es mir oft selbst danach besser. Zumindest bleibe ich in Übung und verlerne das Reden und Zuhören nicht. Dritte Hilfe, ich traue meinen Fähigkeiten. Vorhin hatte ich erwähnt, dass chronisch Einsame das Vertrauen in ihre Fähigkeiten verlieren. Zerbricht eine langjährige Partnerschaft zum Beispiel, fällt nicht nur das Alleinsein schwer, auch das Alleinentscheiden und Alleinehandeln, selbst in einfachen Dingen des alltäglichen Lebens. Mein geschiedener Kollege, der sich zuvor nie in seinem Leben um seine eigene Wäsche gekümmert hatte, schrieb kurz nach seiner Trennung ein Mail, um all seinen Freunden mitzuteilen, ich habe ein Hemd gebügelt. Einer meiner Lieblingsfilme ist Cast Away mit Tom Hanks in der Hauptrolle. Der strandet nach einem Flugzeugabsturz auf einer einsamen Insel. Sein erstes Erfolgserlebnis in der Einsamkeit, ich habe Feuer gemacht. Und er tanzt um dieses Feuer herum und singt. Mein Kollege führte ein Hab-ich-alleine-geschafft-Tagebuch, in dem er alle Erfolge aufschrieb. Ich war alleine spazieren, ich war alleine im Kino. Nach einer Trennung müssen viele Menschen wieder die ganz einfachen Dinge lernen, neu lernen, wie ein Teenager. Vierte Hilfe, ich habe ein konkretes Bild für meine Einsamkeit, das mir gut tut. Zweisamkeit, wem steht da nicht ein ganz konkretes Bild vor Augen? Vielleicht ein bisschen kitschig. Ein Paar sitzt im Restaurant bei einem Glas Rotwein, im Hintergrund romantische Musik, sie schauen sich in die Augen, halten sich an den Händen. Aber was ist eigentlich mein konkretes Bild für meine Einsamkeit? Wie fühlt sich das an? Wo bin ich da? Wie sieht der Raum aus? Welche Gegenstände sind um mich? Mir hat mal jemand so erzählt von seiner Einsamkeit. Ich sitze da spät abends auf der Couch, vor mir mehrere Tafeln Schokolade und Pizza und der Fernseher läuft bis spät in die Nacht. Ein anderer verbindet mit Einsamkeit Abendspaziergänge mit dem Hund auf der Parkinsel. Danach noch ein Glas Rotwein beim Italiener und zu Hause ein gutes Buch. Bonhoeffers Bild für seine Einsamkeit war die Bibliothek. Bonhoeffer hat sich in Bibliotheken wohlgefühlt und er hat versucht, so viele Bücher zu bekommen, wie ihm das möglich war, auch immer wieder neue Bücher da zu haben. Bilder haben Kraft. Nutzen Sie diese Kraft. Welches Bild von Zweisamkeit haben Sie? Ich bin mir sicher, vieles davon kann ein Vorbild werden für Ihr positives Bild für Einsamkeit. Ein Mensch, der sich selbst nahe ist und sich selbst und diesen Zustand genießen kann. In dem Maße, wie wir uns selbst genießen können, werden wir auch für andere genießbar. Ich genieße es sehr, wenn ich zu Zeiten der Einsamkeit wegfahre, einmal im Jahr ins Kloster. Und meine Frau genießt das auch, denn sie weiß, anschließend bin ich wieder genießbarer. Fünfte Hilfe. Ich mache mir meine guten Mächte bewusst.
Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag.
Das bekannteste Gedicht Bonhoeffers. Aber bitte verstehen Sie es nicht zu früh fromm. Zunächst sind mit den guten Mächten ganz irdische, weltliche Dinge und Menschen gemeint. Bonhoeffer erklärt die guten Mächte in dem Brief, den er seiner Verlobten zusammen mit dem Gedicht schickt.
Ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, je stiller es um mich herum geworden ist, desto deutlicher habe ich die Verbindung mit euch gespürt. Es ist, als ob die Seele in der Einsamkeit Organe ausbildet, die wir im Alltag kaum kennen. So habe ich mich noch keinen Augenblick allein oder verlassen gefühlt. Du, die Eltern, ihr alle, die Freunde und Schüler im Feld, ihr seid mir ganz gegenwärtig. Eure Gebete und guten Gedanken, Bibelworte, längst vergangene Gespräche, Musikstücke, Bücher bekommen Leben und Wirklichkeit wie nie zuvor. Es ist ein großes und unsichtbares Reich, in dem man lebt und an dessen Realität man keinen Zweifel hat.
All das gehört zu den guten Mächten, die Bonhoeffer umgeben, in denen er geborgen leben kann. Die Erinnerungen an Gespräche, Menschen, Musikstücke, Bücher, zum Beispiel die Bücher von Adalbert Stifter, das war seine Lieblingslektüre im Gefängnis und er hat ja ganz genaue, seitenweise Naturbeschreibungen. Das war sein Fenster, das er realiter nicht hatte. All das bekam Leben und Wirklichkeit. Im Leben der Gottesdienstbesucher, die mir erzählt haben, gibt es auch solche guten Mächte. Die schon verstorbene Großmutter, der Freund, der nach Kanada ausgewandert ist, das Buch, mit dem man so viel Ermutigendes erlebt hat, dass es einem gut geht, wenn man es nur in der Hand hält. Das Lied, das Erinnerungen wachruft an schöne Stunden. Was sind Ihre guten Mächte? Ich behaupte, wir alle leben in solchen großen und unsichtbaren Dingen, die uns umgeben. Menschen und Erinnerungen sind uns gegenwärtig. Und in der Einsamkeit, meint Bonhoeffer, wie eben gehört, bilden wir ein besonderes Gespür aus für diese Dinge. Organ, um sie zu hören. Zu den guten Mächten gehören für Bonhoeffer aber auch Glaubensdinge.
Wenn es im alten Kinderlied von den Engeln heißt, Zweie, die mich decken, Zweie, die mich wecken, so ist dieses Bewahrung am Abend und am Morgen durch gute, unsichtbare Mächte etwas, was wir Erwachsene heute nicht weniger brauchen als die Kinder. Du darfst also nicht denken, ich sei unglücklich. Was heißt denn glücklich oder unglücklich? Es hängt ja so wenig von den Umständen ab, sondern eigentlich nur von dem, was im Menschen vorgeht. Ich bin jeden Tag froh, dass ich dich, euch habe und das macht mich glücklich und froh.
Bonhoeffer meint also, es hängt weniger von den äußeren Umständen ab, als es hängt ab von dem, was in uns vorgeht. Und deshalb ist der nächste und letzte Punkt so entscheidend. Da geht es um die Dinge, die in uns vorgehen, um die Stimmen, die sich in uns melden. Sechste Hilfe, ich entziehe mich den Einflüsterungen und setze mich Gottes Zusagen aus. Ein Gottesdienstbesucher sagt, wenn ich einsam bin, kommen mir ganz leicht so Ideen und Gedanken, die mich nach unten ziehen. Ich mache mich dann fertig. Ich höre Stimmen, die mir sagen, bist du mal wieder allein. Niemand will mit dir zusammen sein, ist ja auch ganz klar, so wie du bist. Wer bist du auch? Ein Experte für solche Stimmen war in seiner aktiven Zeit Boris Becker. Der sagte einmal, auf dem Tennisplatz bin ich der einsamste Mensch. Und dort machte er sich regelmäßig selbst fertig. Und seine inneren Stimmen waren auch zu hören, die Mikrofone haben sie aufgefangen. Er benutzte ganz besonders häufig das Wort mit SCH. Was spielst du hier wieder ein SCH zusammen? Ist alles SCH, du bist SCH. Und manchmal musste auch der Tennisschläger dran glauben. Ich kenne solche Einflüsterungen gut. Wenn ich hier vorne stehe, fühle ich mich auch manchmal seltsam einsam. Und dann kommen mir Gedanken wie, was machst du da? Was sagst du da? Wer bist du? Ich könnte viel leichter und unbeschwerter predigen und leben und ich würde es gerne. Viele von uns sind gar nicht guten Mächten ausgesetzt, sondern solchen Einflüsterungen. Und ich beglückwünsche wirklich alle Menschen, die solche Einflüsterungen nicht kennen. Bevor Jesus begonnen hat, umherzuwandern und zu predigen, hat er die Einsamkeit gesucht. Er ging in die Wüste und blieb dort 40 Tage und Nächte, betete und fastete. Und ganz bald kamen die Einflüsterungen. Die Bibel sagt, der Versucher trat zu ihm und sprach, bist du Gottes Sohn? Also wieder die Frage nach der Identität, dieses grundsätzliche Infragestellen meiner selbst. Das ist die Einflüsterung überhaupt. Wer bist du eigentlich? Der Versucher also, bist du Gottes Sohn? So spricht, dass diese Steine Brot werden. Jesus antwortete, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das von Gott ausgeht. Jesus hält der Einflüsterung einen ermutigenden Zuspruch aus der Bibel entgegen, in dem gesagt wird, Gott sorgt für dich, du musst dich nicht sorgen. Er weiß, was du brauchst. Du kannst von ihm leben. Bibelfans wie ich nennen sowas Verheißungen, also Zusagen Gottes, für uns zu sorgen, uns zu lieben und so weiter. Meine Erfahrung mit den Einflüsterungen, die in der Einsamkeit kommen, ist, Gottes Zusagen sind die wirksamste Medizin dagegen. Anders ausgedrückt, sie sind ein Abwehrschild. Stopp! Bis hierher und nicht weiter. Ja, du kommst nah an mich ran, aber nur bis zu dieser Armlänge. Du kommst nicht in mich. Der Versucher stellt die Frage, wer bist du überhaupt? Was machst du hier in der Wüste? Bist du Gottes Sohn? Wie gut, dass Gott selbst diese Frage kurz zuvor geklärt hatte. Unmittelbar vor der Geschichte von Jesus und dem Versucher in der Wüste wird nämlich erzählt, wie Jesus getauft wurde im Wasser des Jordans. Und der letzte Satz dieser Geschichte heißt, eine Stimme vom Himmel herab sprach über Jesus, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Damit war die Frage geklärt, ein für alle Mal geklärt, wer Jesus ist. Die Einflüsterungen in der Wüste konnten Jesus nicht umhauen, weil Gott seine Identität geklärt hatte. Jesus wusste, ich bin sein lieber Sohn. Kennen Sie die Perlen des Glaubens? Das ist ein Armband, so ähnlich wie der Rosenkranz, nur halt auf evangelisch. Eine Meditations- und Gebetshilfe, um zur Ruhe zu kommen, sich auf Gott zu konzentrieren. Ich habe die häufig an. Es hilft mir auch, die Nervosität, die in mir ist, ganz konstruktiv und positiv zu gebrauchen, um meine Beziehung zu Gott zu pflegen. Und für die verschiedenen Lebensthemen gibt es eine Perle. Es gibt da zum Beispiel die Perle des Todes, zwei Perlen der Liebe, Und es gibt auch eine Wüstenperle, weil eben das Wüstenthema auch ein Lebensthema ist von uns. Und interessanterweise ist direkt neben der Wüstenperle die Taufperle. Beides gehört offenbar eng zusammen. In Zeiten der Wüste ist es gut, wenn wir wissen, wer wir sind. Und das wurde in der Taufe geklärt. Da hat Gott gesagt, wer sie sind. Da hat Gott über sie gesagt, du bist meine liebe Tochter, an der ich wohlgefallen habe. Du bist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das ist seine Zusage. Wenn sie sich so geliebt wissen, von Ewigkeit her und zu Ewigkeit hin geliebt wissen, dann müssen die Einflüsterungen der Einsamkeit wieder verschwinden. So wie der Versucher in der Wüste verschwunden ist, als Jesus ihm die Zusagen Gottes vorhielt. Das heißt nicht, dass die Einflüsterungen ihnen erspart bleiben. Mir bleiben sie auch nicht erspart. Aber sie müssen verschwinden. Sie haben keine Macht. Vor Gottes Zusagen müssen sie fliehen. Die Frage, wer bin ich eigentlich, war auch die Frage, die Bonhoeffer in der Einsamkeit so sehr gequält hat, wie sonst keine andere Frage. Er selbst konnte die Frage nicht beantworten. Er ließ Gott diese Frage beantworten. Und so gehört Dietrich Bonhoeffer auch der letzte Teil der Predigt.
Wer bin ich? Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank wie ein Vogel im Käfig. Ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle. Hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen. Dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe. Zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung. Umgetrieben vom Warten auf große Dinge. Ohnmächtig bangend um Freunde in endloser Ferne. Müde und zu leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen, matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen? Wer bin ich? Der oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? Bin ich beides zugleich? Vor Menschen ein Heuchler und vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling? Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich. Dein bin ich, o Gott.